So, meine sehr geehrten Damen und Herren, damit sind wir nun am Ende unserer kurzen Einführung angekommen. Ich darf mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und lade Sie ein, sich noch weiterhin in unserer Ausstellung umzuschauen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne draußen ansprechen. Auch möchte ich Ihnen unsere Audioguides empfehlen, auf denen wir noch weitere Informationen über unsere Kunstwerke für Sie zusammengetragen haben. Dankeschön.
Ja, dann gucken wir mal rum. Ne? So.
So ein Scheiß! Wer hat sich denn das ausgedacht? Einfach schrecklich. Brennender Dornbusch. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt und Gott spricht daraus. Spannend. Aber warum ein Dornbusch? Verstehe ich nicht. Holy ground. Und warum geht ihr auf heiligem Boden? Barfuß. Da habe ich eine Idee. Das schreibe ich auch vor meine Haustür. Holy ground. Da muss ich nicht mehr begründen, weshalb meine Gäste die Schuhe ausziehen. interessant. Ja, jetzt sehe ich es auch. Eine Tür, eine Einladung, ein Auftrag. Naja, aber erwärmen tut's mich auch nicht.
Wieso haben die nicht einfach mal den Mut, ganz konkret zu schreiben, dass es sich hier um Gott handelt? Es ist doch eindeutig. Das spürt man doch, wenn man dieses Bild betrachtet. Da ist Gott. Gott ist im Feuer. Ja, Gott ist im Feuer. Gott brennt für mich. Gott brennt für uns.
Also ich kann mit Gott überhaupt nichts anfangen. Gott, wo soll denn da Gott sein? Wie kann man denn an jemanden glauben, den man nicht sehen kann? Anscheinend kann man ihn ja noch nicht mal malen. Was will mir dieses Bild sagen? Also ich sehe da keinen Gott. Ich sehe nur Rot.
Hier, da ist das Bild von Wolfgang Tonne, das ich dir unbedingt zeigen wollte. Siehst du das? Das hat mich total fasziniert. Ich war doch letzte Woche schon mit Dieter mal hier.
Wirklich? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin... Also, ich kann da ehrlich gesagt nichts dran finden.
Was? Das ist doch total spannend! Siehst du das nicht? Gott ist Feuer, ist Leidenschaft. Ist jemand, der mit uns leidet, der sich uns offenbart.
In einem Dornbusch?
Ja.
Warum in einem Dornbusch?
Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es so etwas Unbedeutendes ist, so etwas Unbedeutendes wie ein Dornbusch ist.
Ja, und was hat das Ganze dann mit mir zu tun? Also ehrlich gesagt, ich bin in meinem ganzen Leben noch keinem brennenden Dornbusch über den Weg gelaufen, der mir gesagt hätte, wo es lang geht.
Das mit dem Dornbusch, das ist doch symbolisch gemeint. Meinst du, es kommt doch auf das Wesentliche drauf an. Was wollen wir machen? Was ist unser Ziel? Was ist Gottes Ziel? Was ist mein Ziel? Weißt du, wo wollen wir noch hin? Wie soll unser Leben weitergehen? Was ist mein Auftrag? Ich meine, das hat mich total fasziniert an dem Bild. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was es ist, aber es zieht es sich nicht auch so in den Bann? Es hat so eine Mitte. Die fehlt mir gerade. Also das Bild hat Feuer und Leidenschaft, Liebe und Wärme und das hatten wir doch auch mal. Feuer, Leidenschaft, Wärme.
Ja, jetzt mal stopp. Also verstehe ich das jetzt gerade richtig? Du hast mich heute in dieses Museum hierher geschleppt und nimmst jetzt dieses Bild da als Aufhänger, um wieder einmal mit mir über unsere Beziehung zu reden? Also das kann doch wohl nicht dein Ernst sein, wirklich. Und solche Diskussionen möchte ich auch wirklich nicht in einem Museum führen.
Aber wann denn dann? Mose hat sich auch nicht ausgesucht, wann Gott mit ihm redet. Im Übrigen, wir reden doch überhaupt nicht mehr miteinander. Wir hetzen so durch den Alltag, wir haben überhaupt keine Zeit mehr. Vermisst du das nicht auch? Wo ist denn dieses Feuer geblieben? Ich suche es jedenfalls verzweifelt.
Also, ehrlich gesagt, das sehe ich nicht alles so dramatisch, wie du das jetzt hier darstellst. Also ich meine, wir haben doch uns... Ja. Und wir sind heute hier in das Museum gegangen und verbringen gerade Zeit miteinander. Und bei mir ist auch noch nicht alles erloschen. Und ich möchte diese Diskussion auch jetzt nicht weiter hier in einem Museum führen. So.
Aber ich fühle mich total leer, ohne Kraft, leer, ohne Leidenschaft. Wie soll es denn weitergehen? Ich meine, wie soll es in Zukunft weitergehen? Meine Zukunft, Gott. Was will Gott mit uns? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Wie sollen wir das schaffen? Ich meine, ich habe nur Fragen, aber keine Antworten.
Wir sind in einem Museum. Die Leute gucken schon, verdammt nochmal.
Wo wollen wir denn hin?
Also ich weiß, wo ich hin will. Ins Museumscafé. Da können wir uns von mir aus auch weiter unterhalten. Aber hier nicht mehr. Jetzt reicht's.
Ich komme nach.
Das ist Kunst? Pff, das kann ich auch. Roter Rahmen, goldene Mitte. Pff, naja.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass unser Museum in 10 Minuten schließt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Heimreise.
Klingt interessant. Siri, Burning Bush, Holy Ground, Gott. Später mal googeln.
Manche mögen's heiß, Gott lässt mich kalt. Die Leute, die an ihn glauben, können sich nicht einigen, was es für einer ist. Man kann ihn nicht hören, nicht sehen, nicht riechen, nicht betasten. Warum soll ich meine Zeit damit verschwenden, über Gott überhaupt nur nachzudenken, nach ihm zu fragen, mich damit auseinanderzusetzen? Wenn Gott was von mir will, soll er es deutlich sagen. Ansonsten lässt es mich kalt. Religion? Ein ganz heißes Eisen. Da lasse ich die Finger lieber davon. Man muss ja heute nochmal die Zeitung aufschlagen, um zu sehen. Religion, 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 was hinterlässt sie für Spuren in dieser Welt? Religion? Jesus hat gesagt, er sei gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Na, danke schön. Wenn wir irgendwas nicht brauchen, dann noch mehr Religion. Ein so heißes Eisen, ich lasse die Finger davon. Glaube? Da war doch mal was. Ja, da hat's mal gebrannt in meinem Leben irgendwie. Ich kenne das noch. Ja, ich erinnere mich noch an diese Gefühle, aber mal ganz ehrlich, das ist so lange her. Das ist erloschen, das ist kalt geworden in meinem Leben. Erkaltet. Ich glaube noch an Gott, gar keine Frage, aber irgendwie ist es ist nicht heiß, ist auch nicht kalt, es ist irgendwie lauwarm. Es begleitet mich lauwarm durch mein Leben. Nichts besonders Prägendes. Gott lässt mich kalt, Religion, ganz heiße Kiste, Glaube, eher lauwarm. Leute haben immer eine ganz bestimmte Temperatur, auf die sie kommen, wenn sie über Gott nachdenken, wenn sie über Glauben und Religion nachdenken. Ich weiß nicht, was deine Temperatur ist, und wir müssen jetzt versuchen, diese drei Temperaturen zusammenzubringen. Und eine Geschichte, eine Person aus der Bibel ist jemand, der das alles drei kennt. Und an einer Geschichte von ihm möchte ich mich ein bisschen entlanghangeln und mit euch darüber nachdenken. Mose aber, das ist aus 2. Mose 3, Mose hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Mose, das war auch einer, der seine Zukunft schon hinter sich hatte. Einer, der innerhalb von 24 Stunden total ausgebrannt war. Mose, ein Wanderer zwischen zwei Welten, einer, der am ägyptischen Königshof groß geworden ist, dort ausgebildet wurde, wirklich die beste Erziehung genossen hat, die man sich überhaupt vorstellen kann, zwei Sprachen konnte, Militärkunde und ach alles Mögliche, Diplomatie, nee, Diplomatie war nicht so ganz sein Ding, Selbstverteidigung, also er konnte ganz, ganz viel. Und andererseits war er ein gebürtiger Hebräer, ein gebürtiger Israelit, ein Findelkind. Und sein Herz schlug für diese Israeliten, weil die Ägypter, das war damals die Herrschaftsrasse, und die Israeliten, das waren die Sklaven. Und er wanderte quasi zwischen diesen beiden Welten, und er war innerlich zutiefst erregt, und er brannte dafür, weil er der Meinung war, die Hebräer, die Israeliten, das ist das Volk Gottes und ich gehöre dazu und die müssen doch irgendwann mal in die Freiheit. Er brannte für Freiheit, und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, wenn einer sich so total für Gerechtigkeit engagiert, innerlich engagieren kann. Und dann kam es eben zu diesem Moment, dass er irgendwann mal sah, dass ein Ägypter einen Israeliten schlug, mit der Peitsche schlug, und das hat ihn dermaßen erregt. Und er war wahrscheinlich ziemlich jähzornig, wie wir heute aus der Bibel entnehmen können, dass er hingegangen ist und diesen Ägypter totgeschlagen hat. Wie gesagt, Selbstverteidigungskurs gemacht, konnte er. Und eigentlich ist das ja nicht die schlechteste Eintrittskarte, um sich als Befreier der Israeliten anzudienen. Aber wenn Mose etwas machte, machte er es richtig. Und wenn er was falsch machte, machte er es richtig falsch. Es dauerte keine 24 Stunden später. Da hat er versucht, einen Streit zu schlichten zwischen zwei Israeliten. Und die sagt, na, willst du uns jetzt auch so umbringen wie gestern diesen Ägypter? Und plötzlich ging diese ganze Flamme, die in ihm loderte, brach in sich zusammen. Und plötzlich machte er eine Erfahrung, die einige vielleicht noch vor sich haben, einige vielleicht schon hinter sich haben. Er merkte, Leidenschaft ist endlich. Und es kann manchmal nur ein einziges Ereignis, zwei Ereignisse, es kann ein ganz kurzer Zeitraum sein, wo plötzlich diese Leidenschaft, die in uns brennt, in sich zusammenfällt und es bleibt einfach nur noch ein Stück Asche zurück. Was machte er? Er floh aus Ägypten, er floh ins Land Midian, schon einiges an Strecke, vor allem wenn man es zu Fuß verbringen muss. Er heiratete dort, trieb, wie wir jetzt eben gelesen haben, die Schafe seines Schwiegervaters durch die Gegend, vom Beruf Schwiegersohn. 40 Jahre soll er das getan haben, also er hat seine Zukunft hinter sich gehabt. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Das ist schon die Frage, die uns heute und auch in den nächsten drei Abenden beschäftigen wird. Gibt es so etwas wie Gotteserfahrung? Ich habe mir ja gleich die Frage vorhin schon gestellt, wann war meine letzte große Gotteserfahrung oder so. Gibt es das überhaupt? Hier heißt es ja sehr vorsichtig, und ich lade dazu ein, uns auch wirklich hier ein bisschen auf die Bibel einzulassen, der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme. Wir werden später in dem Text lesen, dass Gott selber irgendwie da drin ist. Es ist tatsächlich eine Gottesbegegnung, aber irgendwie ist die nicht direkt, die ist vermittelt, und zwar mehrfach vermittelt. Da ist Gott und da gibt es scheinbar irgendwie den Engel des Herrn und dann gibt es dieses Feuer und dann gibt es diesen Dornbusch und dann gibt es Mose und dann kommen die Schafe. Also es ist schon ein paar Stufen. Es ist so, als wenn Gott sich offenbart, dass er das nicht direkt machen kann, sondern dass es quasi Abstufung ist, dass das Gott sozusagen mindestens zwei Gang runterschalten muss. Mindestens zwei Gang. Es ist so, wenn ich mit meinem Auto fahre und versuche, mit einem Formel-1-Auto standzuhalten, da kann ich noch so sehr hochschalten, irgendwann ist Ende Gelände. Ja? Nein, es geht nur, der Formel-1-Wagen muss runterschalten, wenn er mit mir Schritt haben will. Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir mit Gott irgendwie Berührung haben wollen, muss Gott runterschalten, mehrere Stufen runterschalten. Und es gibt so ein Runterschalten in der unsichtbaren Welt, das ist hier der Engel des Herrn. Und es gibt ein Runterschalten in der sichtbaren Welt, das ist dann dieses Feuer und dieser Dornbusch. Also da sind so mehrere Manifestationsstufen, möchte ich sagen, zwischen Gott und dem Menschen. Das ist nicht eine direkte Gottesbegegnung. Aber wenn Gott uns begegnen möchte, dann braucht es irgendwie Vermittlungsstufen. Das heißt, die Antwort auf die Frage, gibt es Gotteserfahrungen, müssen wir ganz klar und kräftig mit einem Ja, aber beantworten. Ja, es gibt Gotteserfahrungen. Wir werden in diesem Text noch lesen, dass es wirklich Gott selbst ist, der hier dem Mose begegnet. Aber es gibt sie immer nur vermittelt. Einmal in der unsichtbaren Welt, das muss uns hier nicht weiter beschäftigen. Und dann in der sichtbaren Welt. Was erlebt Mose? Er sieht einen brennenden Dornbusch. Und mal ehrlich, das gab es und gibt es bis heute, dass sich in einer heißen Wüste, in der Wüste Negev, ein ausgetrockneter Busch in der Sonne irgendwie entzündet und mit einer großen Flamme geht das Feuer auf und dann sackt es in sich zusammen und es bleibt Asche zurück. Das gibt es, das gibt es immer wieder. Selbstentzündende Büsche, das ist nichts Besonderes. Und wenn man jetzt hier den Mose gefragt hätte, was war eigentlich deine Gotteserfahrung, würde er sagen, ich habe so einen brennenden Busch in der Wüste gesehen. Die anderen Hirten hätten gegähnt und gesagt, erzähl mir was Neues, das sehen wir jeden Tag. Es gibt Gotteserfahrungen, aber wenn Gott dem Menschen begegnen will, wenn Gott fassbar sein will, weil wir sind sinnliche Wesen, wir können nur erfassen, was wir sehen, hören, schmecken, riechen, anfassen können, was wir mit unseren fünf Sinnen betasten können. Gott ist aber Geist. Gott ist ewig, Gott kann man nicht sehen, hören, riechen, schmecken, anfassen. Das heißt, wenn wir in Berührung mit Gott kommen wollen, muss er sich in irgendetwas einbergen, was wir sehen und anfassen und berühren können. Und dann wird es plötzlich albern. Du fragst Mose, was hast du erlebt? Ja, ich habe einen brennenden Busch gesehen. Und Leute sagen, Du fragst die Leute, ja, was war denn das damals? Und dann sagen sie, naja, ich habe einen wunderbaren Sonnenaufgang gesehen oder ein Musikstück hat mich berührt. Und jeder wird sagen, hey, ist ein Musikstück, ist ein Musikstück, ist ein Musikstück, oder? Und ein Sonnenaufgang ist ein Sonnenaufgang, ist ein Sonnenaufgang. Was daran ist Gott? Aber du kannst Gott nicht selber begegnen, sondern Gott manifestiert sich in irgendein Stück Welt. Das Wunderbare ist, das gibt es, diese Gottesmanifestation, dass Gott sich in irgendwas hineinkleidet wie in einen Mantel, sodass wir es wirklich berühren, schmecken, sehen, anfassen können. Das schlechte Teil der Nachricht ist, wir sehen dann nicht mehr, dass es Gott ist. Sondern wir sehen ein Feuer, wir hören ein Musikstück, wir sind berührt durch ein Bild oder einen Menschen, der uns anlächelt oder der uns beruft oder was auch immer. Und jeder, der von außen sagt, was war daran, bitteschön, Gottes Erfahrung. Aber du kannst nur weltliche Erfahrungen teilen. Du kannst nur weltliche Erfahrungen machen. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und er sprach zu sich, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Doch da war irgendwas anders. Also erstmal war für ihn ein Feuer ist ein Feuer ist ein Feuer. Aber er merkt, hier ist irgendwas anders. Weil in diesem Busch brennt ein Feuer und brennt und brennt und normalerweise nach 2-3 Minuten fällt dieser Busch in sich zusammen, ein Stück Asche. Das passiert hier eben nicht. Hier ist tatsächlich was anderes. Und ich glaube, das, was den Mose so fasziniert hat, ist, dass er die Parallelen zu seinem eigenen Leben gesehen hat. Dass er gemerkt hat, dieses dieser Busch, dieser ausgetrocknete Busch, der innerhalb von wenigen Minuten in sich selber zusammenfällt in ein Häufchen Asche, das ist sein Leben. Das ist das, was er erlebt hat. Er, der mit großem Engagement am Hof des Pharaos, am Hof des ägyptischen Königs war, der sich engagiert hat, der den Traum gehabt hat, sein Volk Israel zu befreien, er merkt, oder er macht diese Erfahrung, dass er binnen kürzester Zeit in sich selber zusammenfällt und dann irgendwie den beschaulichen Ruhestand zukünftig genießt. Und dann sieht er diesen Busch, dieses Sinnbild seines Lebens und merkt, er brennt und brennt und er verbrennt nicht. Und das ist es wert, dass ich mir das näher anschaue. Irgendwas ist anders. Als aber der Herr sah, und jetzt sehen wir tatsächlich, Gott ist da drin, als der Herr sah, dass er hinging, Mose hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Bis zu diesem Moment war das einfach nur ein Naturspektakel. Bis zu diesem Moment war das einfach nur was, was jeder jeden Tag irgendwie erleben kann. Zu einer Gotteserfahrung wird so ein Moment dann, wenn ich plötzlich merke, ich selber bin gemeint. Ich selber bin angerufen. Wenn ich bei dem, was ich erlebe, plötzlich merke, ich selber bin zutiefst angesprochen, gemeint und gerufen. Das ist das, wo eine solche Sache, wo wir wirklich sagen können, hier ist eine Gotteserfahrung. Wo ich plötzlich merke, ich bin zutiefst angesehen, durchschaut und gerufen. Und das ist eine, wenn man das jemals erlebt hat, und es sind wahrscheinlich einige im Saal, die das so teilen könnten, das ist eine beglückende und erschreckende Erfahrung gleichzeitig. Beglückend, weil ich merke, ich bin gemeint, ich bin gesehen. Jemand schätzt das wert, jemand sieht mich, angesehen zu werden. Irgendwie, mein Leben ist nicht belanglos, sondern da ist einer, der mich sieht, der mich meint, der mich anspricht. Das ist total beglückend, von der Ewigkeit Gottes her angesprochen, gemeint zu sein, zu merken, boah, da ist was. Und es ist gleichzeitig erschreckend, weil man wird mit dem konfrontiert, wenn man selber ist, mit dem ganzen eigenen stachligen Wesen, wie das bei Mose einfach so war, bei der ganzen Ausgebranntheit, bei diesem ganzen Ausgetrocknetsein, bei diesem ja, also das beglückend, erschreckend gleichzeitig. Und er antwortete, hier bin ich. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn Gott uns anspricht, dass er diese Antwort erwartet, dass wir uns dieser Erfahrung auch stellen. Weil man kann sehr, sehr gut um diese Erfahrung drumherum hüppeln und sagen, so, jetzt schalte ich den Fernseher ein oder jetzt mache ich das oder ich habe jetzt leider Wichtigeres zu tun und dann ist diese Erfahrung weg. Wenn wir das merken in irgendeiner Erfahrung, dass wir von Gott her angesprochen sind, braucht es das, dass wir selber uns diese Erfahrung stellen und sagen, okay, hier bin ich, ich stelle mich dieser ganzen Geschichte. Und manche Leute haben vielleicht schon seit ganz, ganz langem keine Gotteserfahrung mehr gemacht, weil sie diesen Punkt irgendwann mal überhüpft haben. Weil sie tatsächlich, weil Gott sie schon angesprochen hat, irgendwann mal, vielleicht gar nicht so lange her, vielleicht sehr lange her, aber sie sind nicht diesen Schritt des Mose gegangen zu sagen, hier bin ich, ich stelle mich dieser Erfahrung. Ja, was möchtest du? Und da gibt's eigentlich nur eins, wenn du sagst, ich kenne das, aber ich habe lange keine Gotteserfahrung mehr gemacht. Wo ist der Punkt, wo Gott vielleicht das erwartet hat, dass du sagst, hier bin ich. Hier stelle ich mich hin. Hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von den Füßen. Der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Warum musste er seine Schuhe ausziehen? Die Sache ist ganz einfach, die Schuhe, die ihn bis zu diesem Punkt gebracht haben, helfen ihm jetzt nicht mehr weiter. Die Altersschuhe, an denen der Dreck des Alters hängt, das hilft dir an diesem Punkt nicht weiter. Aber auch deine frommen Sonntagsschuhe helfen dir zu diesem Punkt nicht weiter. Diese blitzblank geputzten Schuhe, mit denen du da sonntags dein christliches Gesicht spazieren trägst oder so. Ich kenne das als jemand, der professionell Bibeltexte auslegt und das super gerne macht. Aber es gibt Texte, da wächst kein Gras mehr, weil ich schon so oft darüber gelaufen bin. Auch dieser Text, wie oft habe ich schon über diesen Text gepredigt, bin so oft drüber gelaufen und du gehst dorthin, du kriegst keine Gottesoffenbarung, du ergreift nicht nach dir. Warum? Weil es ist alles kaputt getrampelt von meinen frommen Schuhen, weil ich schon so oft über diesen Text drüber gelaufen bin. Es gibt so ein erschreckendes Bescheidwissen über Gott. Kenne ich alles schon? Habe ich alles irgendwo schon mal erlebt oder so? Da sind wir einfach mit unseren Schuhen so oft drüber getrampelt. Zieh diese Schuhe aus, zieh die Schuhe aus. Der Grund, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ganz spannend, der Gott, der sich hier vorstellt, ist kein Privatgott und es ist keine Privatoffenbarung. Sondern was Mose hier erlebt, ist, dass er ein Glied in einer langen Kette ist. Und der Gott, von dem wir hier reden, der christliche Gott, das ist kein Privatgott. Und es geht nicht um Privatreligion, sondern der Gott, dem du hier begegnen kannst. Und in der Andreasgemeinde kannst du Gott begegnen. Das ist meine Überzeugung, meine Erfahrung. Und ich kenne auch viele Leute, die das genauso sagen. Das ist kein Privatgott, der steht in einer langen Tradition. Nun bin ich wirklich alles andere als ein Traditionalist, aber es ist total wichtig zu gucken, wie hat Abraham das erlebt, wie hat Isaak, wie haben Jakob, wie hat Martin Luther das erlebt, dessen 500-Jahres-Feier wir dieses Jahr haben, einfach sich damit auseinanderzusetzen, nicht alles selber erfinden zu müssen, sich hineinzudenken in Gedanken, in Lieder, in Gebete anderer Menschen, sich hineinzuspüren in die Spiritualität anderer Christinnen und Christen. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, über den wir reden. Nicht mein privater Gott, nicht meine Privatoffenbarung, nicht meine Privatreligion. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und weil nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und plötzlich schließt sich der Kreis im Leben des Mose. Wenn Gott uns begegnet, durch die verschiedenen Stufen hindurch, egal wie, kann eine große Begegnung eine kleine Begegnung sein, Engel, Feuer, Busch, Mose oder in dem Bild, das wir vorhin gesehen haben. Das ist wunderbar mit diesen verschiedenen Farben. Da siehst du außen grau den Dornbusch und dann siehst du rot das Feuer und dann siehst du gelb das Feuer und irgendwo da hinten, also die letzte Manifestationsstufe, beziehungsweise dann ist Gott selber da, aber irgendwo nur noch im Weißen für uns nicht begreifbar. Egal wie Gott uns begegnet, im Großen oder im Kleinen, das macht er nie nur, damit wir einen religiösen Schauer über unseren Rücken bekommen. Das macht er nie nur, damit wir uns gut fühlen. Das macht er nie nur, damit unser Sensationsgeheische irgendwie befriedigt wird, sondern dann macht das Gott, um uns zu berufen. Wenn Gott sich uns offenbart, Gottes Offenbarungen sind immer Berufungen Gottes. Wenn Gott sich uns offenbart, dann weil er uns einwickeln möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, einwickeln möchte in seine Geschichte, in seine Befreiungsgeschichte. Weil er uns in Dienst nehmen will, in seine Geschichte. Wenn du dich nach einer Gotteserfahrung sehnst, willst du das wirklich? Weil Gotteserfahrungen sind immer Berufungsgeschichten, sind Berufungsgeschichten. Und Gott zeigt dem Mose, dass er wirklich ein Herz hat für die Israeliten, genau wie Mose das immer gehabt hat. Und dass er ihn, den Mose, beruft, ja, das zu tun. Und Mose gibt die einzig richtige Antwort. Er sagt nicht, jawohl, wo sind die Klaviere? Endlich kann ich das machen, wovon ich schon immer geträumt habe. Sondern er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Wenn du Gott wirklich begegnest und Gott dich wirklich beruft, ist das die natürlichste Frage der Welt. Wer bin ich? Das ist viel zu groß. Es ist mir zwei Nummern zu groß. Wer bin ich? Und Gott sagt, ich weiß, ich bin ja auch mehrere Gänge runtergeschaltet, um dir zu begegnen. Und Mose sagt, was bin ich? Ich bin wie dieser Busch, wie dieser ausgetrocknete, ausgedorrte alte Busch. Und dann sagt Gott, ja, das ist es. Das ist völlig okay. Aber Gott kommt eben nicht als Moralapostel. Er sagt nicht, ach gut, dass du fragst, du bist ja ein Mörder. Stimmt, ja, nee, du bist ja gar nicht. Oh, ich habe mich in den Hirten geirrt, ich gehe auf den Hügel nebenan, da ist ein anderer Hirte, den meine ich. Er kommt ihm nicht als Moralapostel. Er kommt aber auch nicht als Motivationskünstler und sagt, Mose, stell dich nicht so an, tschakka, du schaffst es, komm, wir machen das ein Feuerlauf und dann kriegen wir das alles hin. Das ist beides nicht die Antwort Gottes. Gottes kommt nicht als Moralapostel, er macht ihn nicht klein, aber er sagt auch nicht, das schaffst du, sondern im Grunde genommen lautet die Antwort, das ist eigentlich mein letzter Vers, über den ich jetzt predigen werde, und Gott sprach, ich will mit dir sein. Geht auf die Frage gar nicht ein. Geht gar nicht auf die Frage ein, wer bin ich schon, denn das steckt ja dahinter, wer bin ich schon. Gott sagt, so what, was soll's, ich werde mit dir sein. Das ist das Entscheidende. Du magst ein alter, ausgebrannter Busch sein, aber ich bin das Feuer, das in dir brennt und durch dich brennt und durch das ich den Menschen Licht und Wärme bringen möchte. Du bist der Busch, okay, das mag sein, aber wir schauen jetzt mal, dass in diesem Busch ein Feuer brennen kann, das nicht verbrennt und das auch andere nicht verbrennt, nebenbei erwähnt. Wenn ich vorhin gesagt habe, Religion ist eine ganz heiße Kiste, das ist für mich der Unterschied zwischen dem göttlichen Feuer und dämonischem Feuer. Das dämonische Feuer verbrennt die Menschen. Die Träger des Feuers und die Leute drumherum werden verbrannt, das ist dämonisch. Gott verbrennt den Menschen nicht, indem er leuchtet. Gott wäre nicht so blöd, die Bude abzufackeln, in der er wohnt, also macht er nicht. Und er verbrennt auch nicht die Menschen drumherum. Es ist, das, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen, das ist das Feuer der Liebe. Feuer der Liebe verbrennt die Menschen nicht, sondern er wärmt die Menschen, er leuchtet die Menschen. Es verbrennt die Menschen nicht. Und das ist das, was Gott dem Mose als Antwort gibt. Wer bin ich? Mag sein, dass du ein alter, ausgetrockneter Busch bist, aber ich möchte das Feuer sein, das in dir brennt. Und ich beauftrage dich, dass, wenn du mir schon begegnet bist, dass du dich von mir in Auftrag nehmen lässt, in meine Befreiungsgeschichte einbinden lässt und dass du den Menschen Licht bringst und Wärme bringst, weil ich das Feuer bin, das durch dich brennt und nicht verbrennt. Amen.
Jetzt kommen wir zum Kreuzverhör, zum Q&A, Question and Answer. Die Regeln sind ganz leicht. Wir haben hier einige Fragen. Wir werden die auch noch thematisch ein bisschen sortieren. Und Klaus hat pro Frage eine Minute Zeit zum Antworten. Wenn du länger antwortest, dann wirst du ausgegongt. Das hat einen guten Grund, damit du nämlich nicht hinter theologischen Floskeln dich versteckst, sondern wirklich auf den Punkt antworten musst.
Wie es so meine Art ist, ja.
Genau.
Ja, soll ich dann gleich mal anfangen mit der ersten Frage, die hier gestellt wird? Die finde ich sehr interessant. Wie gelingt es dir, das Feuer in dir für Gott zu bewahren?
Ach, wenn ich da magische Antworten geben könnte. Also die ehrliche Antwort würde lauten, das gelingt mir gar nicht. Gott sei Dank stolper ich immer wieder darüber. Also für mich hat Predigen sehr viel damit zu tun, weil ich mich dann mit Texten auseinandersetzen muss, mit Bibeltexten, in denen mir Gott bevorzugt begegnet. Das ist ganz, ganz sicherlich ein Faktor, der sehr viel bei mir eine Rolle hat. Ich habe keine großen Disziplinen, ich bin nicht sehr diszipliniert. Ich jogge relativ regelmäßig, da bete ich, also ich habe ein relativ buntes Gebetsleben, aber ich bin da nicht so der Disziplinierte. Also Gott sei Dank passiert das, was in diesem Text, Mose hat ja auch überhaupt nicht mitgerechnet. Und Gott spricht zu ihm. Und das erlebe ich sehr viel häufiger, als dass ich irgendwelche frommen Dinge tue.
Hier zwei Fragen, die sich ähneln. Zum einen schickt Gott regelmäßig brennende Dornbüsche. Und dann, woran erkenne ich, dass Gott zu mir sprechen möchte? Und dann der Kommentar, ich habe noch kein Wunder erlebt.
Die Pointe ist, ein brennender Dornbusch ist kein Wunder. Denk nicht an, also morgen Abend werden wir genau darüber reden. Dass Gott eben nicht im Feuer ist. Aber das ist eine eigene Geschichte. Also wir denken immer, wenn Gott uns begegnet, müssten uns Wunder passieren. Das ist nicht so. Gott kommt sehr viel bescheidener und sehr viel einfacher. Und ob er regelmäßig brennende Dornbüsche schickt, ich bin mir nicht sicher. 40 Jahre hat Mose die Schafe gehütet. Also wenn da eine Regelmäßigkeit alle 40 Jahre ist, dann ja. Zur richtigen Zeit ja. Und vielleicht muss man doch ein bisschen disziplinierter sein, als ich das von mir selber berichtet habe. Die Nummer eins Weise, wie Gott zu mir redet, ist die Bibel. Die Nummer zwei Weise ist durch Brüder und Schwestern an die christliche Gemeinde. Und das kannst du regelmäßig haben, ja. Und da brennt einiges.
Was sagst du dann, ich wollte nochmal tiefer bohren, was sagst du dann hierzu? Hier schreibt jemand, Gottes Erfahrung, Doppelpunkt, meine Schwiegermutter hat Gott einmal akustisch gehört. Glaubst du das? Oder
Ich kenne jetzt deine Schwiegermutter nicht.
Ich kenne meine Schwiegermutter, aber diese kenne ich jetzt auch nicht konkret.
Also meine Schwiegermutter würde ich das glauben. Gott redet zu meinen Schwiegereltern, die ich sehr, sehr bewundere, sehr, sehr stark durch Träume, durch Dinge, die ich so nie erlebe. Also bei mir ist so, ich träume nicht mal, geschweige denn, dass Gott durch Träume zu mir redet. Also ich träume natürlich auch, aber ich krieg's nicht mit. Ja, ich glaube das natürlich. Die Bibel ist voll auch von solchen Auditionen oder was auch immer. Das Entscheidende oder das Spannende ist, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, man guckt zurück und denkt, ach, habe ich mich nicht vielleicht doch geirrt? Ich habe so oft Leute erlebt, die wirklich was Außergewöhnliches erlebt haben und die dann irgendwie nach kürzester Zeit, das hat sie natürlich völlig beeindruckt, nach kürzester Zeit das relativiert haben und gesagt, ach, war jetzt doch vielleicht gar nicht und ich habe mir nur was eingebildet oder was auch immer. Ich glaube, dass es sowas gibt. Es gibt Visionen, es gibt auch Auditionen. Völlig, völlig okay, ja. Also der liebe Gott macht das bei mir etwas, also ich habe sowas noch nicht gehabt. Das ist aber völlig okay. Er hat so andere Kanäle.
Hier fragt jemand, das sind doch alles Geschichten, die sind so über 3000 Jahre alt. Aber wo lernt man denn heute noch zu Gott zu kommen?
Andreas Gemeinde ist nicht die schlechteste Adresse, wie ich finde.
Da hat er recht.
Ja. Ich glaube, dass das, also jetzt ganz blöd, aber ich glaube, dass das der Ort, wo man regelmäßig sich was ich gemacht habe, natürlich ist es eine alte Geschichte, aber ich habe sie versucht, heute ins Leben zu bringen. Also der Ort, wo die Bibel auf die heutige Zeit übertragen und heute zum Sprechen gebracht wird, ist ein guter Ort. Und wo man betend darauf antwortet und wo man lernt, wie man betend auf solche Texte antwortet und mit dem eigenen Leben drauf zu antworten. Also da ist die Andreas-Gemeinde nun wirklich nicht die einzige, das muss man relativierend dazu sagen, aber nun sind wir erstmal hier zu Gast bei der Andreas-Gemeinde und von daher empfehle ich das natürlich, weil da weiß ich, da passiert das. Dort, wo die Bibel zum Sprechen kommt und wo Menschen lernen, mit ihrem Gebeten, mit ihrem Leben drauf zu antworten, da machst du Gottes Erfahrung.
Wir haben dir die Frage schon ganz am Anfang gestellt. Bist du Gott schon begegnet? Ist Gott dir begegnet? Wie sah das aus? Auch hier ist die Frage noch zweimal aufgetaucht. Jetzt darfst du uns nicht auf morgen vertrösten, sondern jetzt nageln wir dich mal fest.
Ich erzähl's euch morgen.
Ja, da muss ich jetzt mal kurz nachhaken. Hat jeder das Recht, Gott kennenzulernen?
Das Recht?
Ja, das ist eine Frage.
Okay. Was ist das für eine Frage? Ja, jeder hat das Recht. Aber bei wem willst du es einklagen? Ja, also find ich schwierig. Gottes Erfahrung. Also ich werde morgen, ich hatte es eigentlich bis jetzt nicht vor, aber vielleicht tatsächlich so von meiner ersten großen Gotteserfahrung was sagen. Es ist immer nur ein brennender Busch, den alle Hirten in der Wüste kennen. Die Frau, die ich kennengelernt habe und geheiratet habe, das ist für mich auch jemand, durch den Gott mein Leben verändert hat und durch den Gott jeden Tag zu mir spricht. Es sitzen ein Haufen Leute hier und sagen, ich bin auch verheiratet.
Manche sagen sogar, oh je, ich bin verheiratet.
Und meine Frau weiß es auch immer besser als ich, aber nicht, dass ich da Gott hinter vermuten würde. Nein. Ja, das Spannende ist, dass meine Frau nicht besserwisserisch ist und es trotzdem besser weiß. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Ich könnte einfach nur törichte Geschichten erzählen, von daher bin ich sehr zurückhaltend. Mir passiert es regelmäßig, wenn ich in der Bibel lese, mir passiert es auch regelmäßig, wenn ich predige. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende eine Predigt gehabt im Gottesdienst in der Schweiz, wo ich ein Jahr vorher gewesen war. Da stand ein junger Mann auf, der gesagt hat, ich war vor einem Jahr in diesem Gottesdienst und ich habe zum Glauben gefunden. Und ich war damals so ungewiss mit dieser Predigt und dachte, bah, das war jetzt nicht. Und sein Leben hat sich verändert und er setzt sich ein für das Reich Gottes. Das sind für mich Gotteserfahrungen, wo ich sage, hey, dieses törichte, schwache Wort, es bewirkt bei Menschen etwas. Das sind Gotteserfahrungen.
Dann eine Anschlussfrage daran. Wie gelingt es dir, Gottes Feuer in dir zu bewahren? Also man kann ja auch nicht, glaube ich, von einer Erfahrung sein Leben lang zehren. Ja, ja. Wenn das jemand kann, ist es bewundernswert, aber die Langstrecke, wie sieht die aus bei dir?
Ja, darum erzähle ich normalerweise auch nicht die Geschichte, wie ich Gott zum ersten Mal begegnet bin, weil sie, ich will nicht sagen, sie ist für mich irrelevant, sie hat mein Leben umgekrempelt. Aber es ist keine Erfahrung, von der ich mehr zehre, sondern da muss nachgelegt, wenn du ein Feuer, ein Lagerfeuer entzündest oder so, du musst nachlegen, Scheit für Scheit für Scheit. Insofern ist es eine Anschlussfrage an die du mir ganz am Anfang gestellt hast, wie behalte ich das Feuer? Es muss genährt werden. Und ich komme wieder aufs Gleiche. Die Nahrung Nummer eins ist die Bibel, die Nahrung Nummer zwei sind die Geschwister, ist das Gebet. Diese drei Dinge, Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen, das hält das Feuer, die Glut am Brennen.
Ich habe noch eine wunderschöne Abschlussfrage.
Und manchmal pustet Gott dann noch mitten rein. Dann das, ja, aber das kann man nicht machen.
Diese Frage finde ich sehr, sehr gut. Da Gottes Erfahrungen ja offensichtlich im Natürlichen so stattfinden, wie kann ich denn am besten darüber reden, dass es nicht so alltäglich langweilig klingt?
Ja, ihr merkt es ja selber, ich meine, man kann ganz schlecht, also an mir. Ich habe immer den Eindruck, Mensch, ich erzähle nur was von irgendeinem ollen, ausgedorrten Busch und irgendeinem Feuer, wo die Leute auch sagen können, da gibt es für natürliche Erklärungen für. Seid zurückhaltend mit diesen. Die Leute trampeln es kaputt. Es ist ja so. Deshalb ziehe deine Schuhe aus, wenn Leute von religiösen Erfahrungen erzählen. Wenn die Schwiegermutter sagt, ich habe eine Audition gehabt. Wenn mein Schwiegervater sagt, ich habe einen Traum gehabt. Wenn das passiert, ziehe deine Schuhe aus. Es ist heiliges Land. Sei super vorsichtig mit diesen religiösen Erfahrungen anderer und selber sei super vorsichtig, allzu viel davon zu teilen. Weil andere Leute können das nicht nachvollziehen. Du hast gemerkt, jemand ruft Mose, Mose, beziehungsweise deinen Namen. Du hast es gemerkt, du bist angesprochen worden. Diese Stimme hören die Leute nicht. Die sehen nur, brennender Dornbusch, gibt's Tausende. Die hören nicht die Stimme, die dich gerufen hat. Und du kannst sagen, da hat mich eine Stimme gerufen. Die Leute werden sagen, pff, das entmutigt nicht, aber es ist irgendwie. Also erzähl nicht so viel von deinen religiösen Erfahrungen. Erzähl von Gott, der was er dir sagt, wie er dich beauftragt. Sowas.
Vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Wir werden morgen mehr von dir hören. Und jetzt die Band Shine Away. Dankeschön.